Brandola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade.
Grandola Vila Morena. Dieses Kampflied des antifaschistischen Liedermachers José Alfonso war im Portugal der frühen 1970er Jahre verboten. Als es in den frühen Morgenstunden des 25. April 1974 auf dem Sender Radio Renascença ertönte, war es das Startsignal für den anstehenden Putsch. Der Putsch, der eine Bewegung anstieß, die später als Nelkenrevolution in die Geschichte einging. Der Putsch bedeutete auch das Ende der rund 40-jährigen Herrschaft des Salazarismus, eine Diktatur, die auf den Machthaber Antonio de Oliveira Salazar zurückgeht. Der Historiker Andrea Stucki von der Universität Bern charakterisiert das Regime folgendermaßen.
Es ist eine autoritäre Diktatur oder ein autoritäres Regime, das eigentlich auf die Entpolitisierung des Volkes setzt, also auf eine Trennung der politischen Sphäre, die nur dem Regime zugänglich ist. Und für die breite Bevölkerung setzt die Salazar-Diktatur eigentlich auf diesen Dreiklang Religion, Vaterland und Familie. Und in diesen Bereichen soll sich eigentlich auch das tägliche Leben, der Alltag der Leute abspielen.
Das Regime habe klar faschistoide Elemente getragen, sagt Stucki. Ein wichtiges Element des Regimes war zudem die Repression durch die Geheimpolizei.
Und ein weiteres wichtiges Element dieses Regimes, würde ich sagen, ist auch diese kolonial- oder kolonialistische Ideologie, dass Kolonialismus sehr eng mit Nationalismus verknüpft war und von daher auch die Idee, dass wenn das kleine Portugal die Kolonien in Afrika und Asien verliert, die es da bis 74, 75 noch hatte, dass somit auch das Regime zusammenbricht.
Die portugiesischen Kolonien spielen in der Ausgangslage für die Nelkenrevolution eine entscheidende Rolle. Denn ab 1961 führt Portugal einen Kolonialkrieg gegen die aufstrebenden Unabhängigkeitsbewegungen in den afrikanischen und asiatischen Kolonien Portugals. Innerhalb der Streitkräfte regt sich ab den frühen 70er Jahren aber Widerstand gegen die Politik des Regimes. Einige Offiziere gründen daraufhin die sogenannte Bewegung der Streitkräfte.
Es sind natürlich eben genau diese jungen Offiziere, die zum Teil an all diesen oder auf all diesen Kriegsschauplätzen gedient haben, von Angola über Mosambik bis Guinea-Bissau. Es sind diese jungen Offiziere, die auch halt in die Kampfhandlungen involviert sind, im Gegensatz jetzt zu den höheren Offiziersgraden.
Die Bewegung der Streitkräfte hatte drei Hauptziele.
Die Demokratisierung, die Dekolonisierung, die wir bereits angesprochen haben, und als drittes eine nicht ganz ausformulierte Modernisierung, eine sozioökonomische Modernisierung des Landes.
Die Beweggründe der jungen Offiziere waren unterschiedlich. Sie wollten nicht mehr als Sündenböcke für die territorialen Verluste Portugals herhalten, sie sahen die Kolonialkriege als verlorene Sache an oder sie solidarisierten sich aus Überzeugung mit antikolonialen Ideen. Tendenziell war die Bewegung geprägt von linken Ideen. Mit der Ernennung von Marcelo Caetano zum Nachfolger von Salazar 1968 starb zudem die Hoffnung auf Reformen. So kam es, dass die Bewegung der Streitkräfte am Morgen des 25. April 1974 einen Putsch orchestrierte. Sie besetzten Ministerien, Radio- und Fernsehsender sowie den Flugplatz.
Aber dass es dann eine Revolution wurde in Portugal, das, würde ich sagen, ist der breiten portugiesischen Bevölkerung zu verdanken, die en masse eigentlich auf die Straße gegangen ist, als klar war, dass da die jungen Offiziere einen Putsch veranstalten.
Die Bevölkerung Lissabons missachtete die Anweisungen der Putschisten, zu Hause zu bleiben, und ging auf die Straße. Dort empfingen sie jubelnd die Militärfahrzeuge. Opovo unido jamais será vencido. Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden, skandieren die Leute auf der Straße. Die Parole wurde ein halbes Jahr zuvor auf Spanisch vom chilenischen Widerstand gegen die Diktatur Pinochets geprägt. In Lissabon kam es in der Folge zu Szenen, von denen Bilder um die Welt gingen und die sich ins kollektive Gedächtnis einprägten.
Militärs mit Nelken in den Gewehrrohren, junge Frauen und junge Studierende, ältere Leute auf der Straße, Leute, die auf den Panzern mitfahren.
Diese Bilder prägten auch die Vorstellung der Nelkenrevolution von einer friedlichen Revolution. Eine Darstellung, hinter die der Historiker Andrea Stucki vorsichtig ein Fragezeichen setzt.
Klar, für die ersten Tage trifft es ziemlich zu, aber wenn wir das Ganze ein bisschen breiter uns angucken, wie das dann weiterging, insbesondere dann auch im kommenden Jahr 1975 mit diesem sogenannten heißen Sommer, währenddessen sich die Bevölkerung oder die unterschiedliche soziale Bewegungen auch Straßenschlachten in den Städten liefen, in den Monaten oder auch bereits zuvor Fabrikarbeiter Fabriken übernehmen, den Monaten auch zuvor, in denen Landarbeiter dann die Farmen übernehmen und kollektivisieren. Also das ist alles kein gewaltloser Übergang oder es sind alles keine gewaltfreien Aktionen. Und wenn wir dort ein bisschen genauer hingucken, lässt sich schon auch argumentieren, dass sich in dieser Zeit, April 74 bis Sommer 75, Portugal dann am Rande eines Bürgerkriegs befand. Und da guckt eigentlich die neuere Forschung mittlerweile auch ein bisschen genauer hin.
Insbesondere die Zeit unmittelbar nach der Revolution war aber auch eine Zeit, in der viele neue politische Impulse entstanden.
Die Monate unmittelbar der Nelkenrevolution waren schon eine sehr, sehr offene Zeit für Experimente, für feministische Bewegungen in kurzer Zeit. Eigentlich erstaunlich, wenn man bedenkt, wie lange das Regime darauf hingearbeitet hatte, die Bevölkerung von der Politik fernzuhalten, also auf diese Entpolitisierung hingearbeitet hatte, wie schnell dann eigentlich sich die Bevölkerung politisch organisiert hatte, neue Parteien gegründet. Eigentlich ein sehr kreatives Durcheinander in den ersten Monaten, auch eine kurzzeitig sehr kritische Auseinandersetzung mit den Kolonialkriegen von Angola, Mosambik bis Guinea-Bissau.
Doch was bleibt heute noch davon übrig? Was ist das Erbe der Nelkenrevolution? Eine der wichtigsten Folgen ist wohl, dass Portugal seine Kolonialkriege beendete. Die Nelkenrevolution habe für Portugal außerdem die Tür nach Europa aufgestoßen, sagt Andreas Stucki.
Die europäische Integration hat da schon das Land sehr, sehr stark verändert. Wir können, glaube ich, von einer stabilen Demokratie sprechen.
Die Zeit der Revolution hat die portugiesische Gesellschaft aber nicht nur positiv geprägt. So hat die Präsenz der Militärs in der Übergangsregierung das allgemeine Bild auf die Kolonialzeit stark beeinflusst. Denn manche, die in den Kolonien zu den Tätern gehörten, waren zugleich Helden der Nelkenrevolution.
Und da haben wir es lange Zeit mit einem beschönigenden Bild zu tun, lange Zeit mit einem unkritischen Bild in der breiten Bevölkerung.
Die erfolgreiche Nelkenrevolution führte auch zu einem bestimmten Selbstverständnis innerhalb der portugiesischen Gesellschaft. So wähnte man sich lange Zeit immun gegen den Rechtspopulismus.
Lange Zeit war auch diese Idee vorherrschend, guckt mal überall in Europa hin, die rechten Kräfte sind da, bei uns nicht. Das ist eben unser harmonisches Zusammenleben, bei uns existieren diese Probleme nicht. Und seit der Nelkenrevolution sind wir praktisch gegen rechts außen geschützt. Aber die jüngsten Wahlen haben jetzt eigentlich gezeigt, dass dem nicht so ist, dass Portugal auch politisch kein Sonderfall ist. Die Rechtsaußenpartei Chega hat rund 50 Sitze gemacht in den letzten Wahlen.
Gerade die letzten Wahlen zeigen also, von den anfänglichen linken und sozialistischen Ideen und Impulsen der Nelkenrevolution bleibt immer weniger übrig. Und doch zeigte ihr Erfolg, dass es möglich ist, ein autoritäres Regime auf größtenteils friedliche Weise zu stürzen und dass eine zuvor stark entpolitisierte Gesellschaft den Übergang zur Demokratie schaffen kann.